Kolumbien. Das ist das Schwerpunktland des 28. Cine Latino und 18. Cine Español, das vom 2. bis 9. Juni in Tübingen laufen wird, auch in Reutlingen, Stuttgart und in Freiburg. Und ich begrüße hier im Studio Paolo Cavaglio, den Festivalleiter, und im Festivalbüro die Sanne an, ja, zugeschaltet und zuständig für viele, viele Dinge, die im Hintergrund des Festivals laufen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ein Filmfestival in Pandemiezeiten zu organisieren, ist eine Herausforderung mit Höhen und wahrscheinlich auch vielen Tiefen. Wie geht es euch gerade damit und wie ist der aktuelle Stand?
Ja, also es ist tatsächlich eine Herausforderung, es ist ein Test für unser Team. Jede Woche ist etwas anders und wir müssen uns flexibel, manchmal schnell entscheiden, manchmal nicht genau prüfen, weil viele hängt nicht von uns, hängt von anderen Organen, die entscheiden wegen Eröffnung von Kino oder wie man draußen und so weiter. Zum Glück haben wir ein super Team, ein kleines und super Team, die sehr, also engagiert ist und die wir schon lange dabei haben. Das hilft viel, die Ruhe zu bewahren. Ja, also zum Beispiel heute ist ein Tag mit vielen Entscheidungen und wir sind, den Tag ist noch nicht zu Ende und es kommt noch ein paar Entscheidungen. Ich hoffe, dass nicht so viel in die nächsten 2 Wochen enden muss, weil wir haben schon sogar die Termin zum Beispiel, ne? Du hast gesagt, der geplant war 2. bis 9. Juni in Tübingen, aber nach den heutigen Entscheidungen würde von 6. bis 9. im Kinomuseum die Filme laufen, in die 3 Säle zum Beispiel.
Aber die quasi Hybridveranstaltung wird es ermöglichen, dass man alle Filme auch online gucken kann.
Genau, also das ist eine Entscheidung, also die wir für dieses Jahr genommen haben. Letztes Jahr haben wir auf nur Kino gepokert und es hat gut geklappt, auch in den Open Festival Space. Dieses Jahr ist es schwieriger als letztes Jahr. Ne? Das ist das 2. Jahr, die wir eigentlich in den Mitteln der Pandemie und praktisch die erste Festival in den Jahr machen. Das ist eine teilweise Sicherheit, dass die Filme gezeigt wird. Alle Filme online und dann, was wir im Kino zeigen können, werden wir zeigen. Und das kann nachher Sanja ein bisschen auch erzählen. Also es ist eine Doppelarbeit, weil wir verhandeln die Filme für das Kino und wie viele Vorstellungen und dann müssen wir nochmal mit allen reden, wie ist mit dem Online-Festival, das wir für anbieten für eine Woche. Zum Beispiel jede Filme online würde für eine Woche frei, nicht von Anfang bis Ende, aber ne, konsekutiv. Ja, also es ist viel Logistik. Zum Beispiel das Format für Kino ist es ein und das Format für Online-Plattform ist es ein anderes. Dann müssen Sie ein anderes Archiv schicken. Zum Glück geht alles über Internet, aber es ist wieder. Bis jetzt sind fast alle Filme da. Es fehlt nur eine. Ausgerechnet aus Kolumbien, in den Hurrikan, in den Cali, aus Cali. Also, aber alle sind da für beide, für Kino und für Online. Es fehlt die und wir hoffen, dass sie jetzt am Wochenende kommen.
Wann habt ihr euch denn dafür entschieden, das dieses Jahr so zu machen? Weil die letzte Variante, also das letzte Festival ist ja noch lange kein Jahr her, also auch ja. Ihr habt, na, die Termine sind, letztes Jahr war es auch im Sommer, dieses Jahr ist es auch viel später als eigentlich geplant war. Wie sind bei euch so diese Entscheidungen übers Jahr dann auch, na, gefallen?
Ja. Gut, also letztes Jahr war irgendwie, also wir haben 3,5 Monate im Dunkel und dann wurde entschieden, okay, es würden offen geöffnet, Kino und so. Dann haben wir sehr schnell reagiert und so gemacht, weil man wusste nicht, man öffnet und dann wie lange bleibt offen. Ne? Also, und dann war, okay, haben wir gemacht im Juli, Anfang Juli. Dieses Jahr haben wir gedacht, okay, bis April ist die Sache durch und so, und haben wir den Termin festgelegt, 2. bis 9. Aber dann im Januar war irgendwie klar, dass April nicht, also realistisch, der Termin im April nicht realistisch war, haben wir dann diese Termin im Juni, 2. bis 9. Dann haben wir gesagt, okay, ob da, wir haben noch gehofft, dass endet, aber mit der neuen Zepa, mit der neuen Entwicklung von dem Virus, haben wir unsere Termin bis Ende April als entscheiden, ob wir online auch machen, also als Hybrid oder nicht. Und dann als Team, also die, muss auch sagen, diese, alle diese Entscheidungen haben wir als Team genommen, Diskussionen intern oder ja, Homeoffice, wie immer. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir online, weil es ist momentan sicherer. Und jetzt, diese letzten Tage, dann ist diese neue Regel, also wir haben mit verschiedenen Ministerien gesprochen, über die Sozialministerien, die Info nach vielen Fragen, dass eigentlich realistisch ist, dass wir ab am 6. ins Kino kommen können. Und das haben wir heute mit dem Kino und so, und das müssen wir dann veröffentlichen noch. Ist alles frisch, alles neu. So.
Nach diesem stufenweisen Öffnungsplan wahrscheinlich,
genau,
ne?
Genau.
Geht, ja, läuft es für euch auch. Ja. Dieses Jahr, Schwerpunktland, gibt es immer eins, Kolumbien, als ihr das ausgewählt habt, stand auch noch, war noch nicht abzusehen, dass dann hier so eine, solche Unruhen stattfinden würden. Ja, wie ist eure Entscheidung auf Kolumbien gekommen?
Ja, also tatsächlich, wir haben eigentlich letztes Jahr die Entscheidung getroffen, wie immer. Also bei uns, wir mussten die Entscheidung früh wegen Anträge und so. Also Kolumbien sind die letzten Jahre, hat sich viel entwickelt, also mit der Filmförderung. Die hatte verschiedene vielfältige Themen, aber immer mehr präsent sind diese afro-kolumbianische Themen, also Filme. Und dass wir auch dieses Jahr, also die Afroamerikaner in Lateinamerika haben, das war eine Möglichkeit zu verbinden, also Kolumbien mit diesem Thema. So, ne? Weil wir haben versucht, dieses Jahr ein bisschen kompakter das Programm zu machen, weil ja, man wusste nicht, wie viele Filme und so. Also es ist alles, muss immer einen Doppelweg fahren. Ne? Und tatsächlich, also haben wir so also Filme in diese Richtung. Klar, das war schon vor, ich glaube, vor 2 Jahren, wo dann kurz vor San Latino Venezuela auf die Straße und Proteste und so. Und die Leute wollen Filme von Venezuela mit dem Thema, so wie jetzt. Ne? Also Kolumbien, und es ist noch, so schnell kommt nicht. Ne? Aber klar werden wir auch Diskussionen haben über Filme, um Gewalt, also ne, in kolumbianische Filme, das würde die aktuelle Thema auch kommen. Ist es ein Zufall, ein schlechter Zufall sozusagen, aber muss auch sagen, ne, Kolumbien, es ist ein, die Gewalt, es ist in der Geschichte immer da gewesen, es ist eine ganze Generation, die aufgewachsen ist, so mit dem Terror und Bomben und so, und jetzt es ist, das Volk ist auf der Straße und der Staat reprimiert, also die unterdrückt mit ziemlich viel Stärke. Also ja, das ist ein, wieder ein Beispiel in Lateinamerika. Ne? Vorher war Peru oder Bolivien, leider Brasilien noch nicht. Ich hoffe, dass bald kommen. Es ist unglaublich. Wir werden versuche in der Diskussion auch diese aktuelle Thema, es ist alles neu und ja.
Direkte Auswirkungen mehr oder weniger auch der Pandemie auf die Bevölkerung und auch auf die Staaten in Lateinamerika, sind die sehr viel stärker nochmal als hier. Warum ist es dort, kommt es so viel stärker dann zum Tragen? Was glaubst du?
In welcher Sinn meinst du, Entschuldigung?
die Pandemie einfach als Auswirkung, ne, die in die lateinamerikanischen Staaten sind davon sehr viel stärker betroffen.
Genau, jetzt,
ne? Sowohl was die Infektionszahlen angeht, als auch was die wirtschaftlichen Folgen angeht.
Ja.
Und ja, da ist Kolumbien kein Einzelfall, würde ich mal sagen. Ja. Aber warum trifft es den lateinamerikanischen Kontinent so viel stärker?
Es ist... Das wird immer klar mit der Pandemie, wie die Europa, Lateinamerika und Afrika, also man redet nicht viel über Afrika, ne? Stell dir vor, wie die Situation da ist. Ne? Weil ich verfolge oder so, ich glaube, das hat klar die Gesundheitssysteme in den verschiedenen Ländern, ne, die nicht so weit ist und dass die Neoliberalismus immer stärker ist, dann wer Geld hat, dann kann bessere Gesundheit behandelt wird als die Arme. Und Brasilien zum Beispiel hat ein super Gesundheitssystem, gerade seit Bolsonaro versucht alles kaputt zu machen. Und dann man sieht jetzt, wie die Pandemie da, ich glaube, das schlimmste Land in Lateinamerika. Parallel sind auch neoliberale Regierungen, die versuchen, in diese durch Gesetze, ne, Änderung, aber das, die Rechnung zahlt immer die untere Klasse und die Mittelschicht. Das ist der Fall in Kolumbien, ne, neue Steuersystem, wo die Reiche wird nicht angetastet. Ja, das ist in Brasilien, das ist in Chile, Argentinien. Also das ist das Problem. Okay, gibt es Regierungsänderungen in einigen Ländern, aber in dem Fall von Kolumbien ist eine. Ne? Also das kommt nicht allein. Also dass diese Reform betrifft die ärmeren Leute, ne? Dass sie mehr Steuer bezahlen wird und dann Teil von der Mittelschicht und die Reichen nicht. Also, ne? Also die Steuer für die Reiche, es ist ein Tabu. Und dann, die Leute sind mit der Pandemie betroffen, mit Arbeit, weniger Geld. Es gibt nicht sofort Hilfe wie hier. Also wenn, ist es sehr klein, sehr minimal, welche Zukunft man sieht. Und dann, wenn du mehr Steuer bezahlen musst, und dann ist sowieso eine rechte Regierung in Kolumbien, die sehr militär, die Amerikaner haben dahinter. Es gibt eine amerikanische Basis in Kolumbien, ne? Also die sind da und die wollen, so wie in Chile wollen sie nicht, dass die Leute vor 2 Jahren auf der Straße gegangen sind. Es war eine sehr starke Unterdrückung von der Polizei, Militärpolizei, aber ne? Trotzdem haben sie geschafft, dass jetzt eine neue Verfassungsparlament gewählt und das sehr Progressisten, junge und das wird die Änderung kommen. Hoffen wir, dass das so weitergeht in Chile. Und weißt, die sehen auch, ne? Also die Oberklasse will nicht in Kolumbien und das ist die Polizei, Militär, die ist da, um diese Leute in der Peripherie zu halten mit Gewalt, um so auf der Straße wegzunehmen. Das ist unglaublich. Ja.
Aber die Hoffnung war doch in Kolumbien auch da, nachdem hier dieser Friedensprozess mit den Rebellen, mit der Guerilla irgendwie hier erfolgreich war. Es gab den Friedensnobelpreis für den ehemaligen Präsidenten und dann aber trotzdem jetzt schon wieder oder immer noch diese Gewalt.
Gut, die haben auch einen Nobelpreis an Obama gegeben. Ne? Ja. Also, er hat auch seine Kriege geführt. Das war die Hoffnung da tatsächlich. Also wie ich dann über viele Bekannte, also meiste von den Filmbranchen, weil wir haben auch Projekte in Kolumbien, also Filmprojekte. Aber es wurde auch viele weiter. Die Konflikte, es ist auf andere Art. Ne? Viele von den FARC wurden nachher auch ermordet. Und also eigentlich, das ist immer die Sache, in der Praxis nicht so ganz geklappt hat. Und es wurde auch viele von Uribe boykottiert, also die Uribismo.
Der ehemalige Präsident. Ja.
Genau, also, und die auch hinter, also diese Präsidentin, es ist eine Puppe von, ne, so, von Uribe.
Er zieht immer noch die Fäden, ja.
Genau, genau. Also das, wenn das nicht geändert wird, dann du kannst ein Friedensabkommen machen, du kannst, aber in der Praxis würde nicht. Und weißt, das ist schon ein paar Jahre, diese Friedensabkommen. Und dann irgendwie explodiert, ne? Weil die, also die Pandemie bringt hoch diese ganze, du hast keine Zukunft, die Tote ist vor dir und die anderen Leute sind die, die am meisten infiziert werden und du hast kein richtiges Gesundheitssystem, die dich schützt und Impfung kommt später oder nicht genug und bla bla bla. Und dann, bumm. Ne? Und jetzt kommt die Unterdrückung von der Regierung.
Aber die Menschen gehen nach wie vor auf die Straße und das diese Steueränderung wurde auch schon zurückgenommen. Aber die Leute gehen weiter noch auf die Straße. Ja? Weißt, hast du aktuelle Informationen?
Ja, klar. Also es wurde zurückgenommen. Ich glaube, dass die Leute auf der Straße bleiben, weil sie wissen, dass sie gleich kommt mit ein paar Änderungen und versucht wieder durchzuziehen. Ne? Also die Politiker, die da sind, werden kurz nicht geändert. Also es kommt, muss noch Wahl kommen, das zu ändern wird. Es ist nur ein taktisch Zurückziehen. Es ist ein Gewinn, aber wenn die Leute geglaubt hätten, würden sie dann nicht mehr auf der Straße sein. Ne? Also, aber die glauben mit Recht, glaube ich, so auch. Übrigens, das war auch eine in diese Gesetze für das Kino, also die Förderung über Steuer, die fließt zu den Filmförderungen, wurde dann zu Ende gehen. Also die ganze Filmförderung wurde sehr, sehr also kaputt gemacht.
In diesem Entwurf, ja?
In diesem Entwurf, das wurde auch so genommen. Und ja, also ich versuche zu verfolgen, also nicht über die normalen Medien, also die sind bekanntermaßen, also in Kolumbien, ne, die großen Medien, die unterstützen die Regierung, die böse sind, die auf der Straße sind und so. Aber über andere Blogger oder die Leute, Filmmacher, Produzenten, die ich kenne, letzte Tage habe ich nicht so viel, weil hier ist wir sind ja nicht, aber ja, also die Gewalt ist extrem und es ist nicht dann, wir reden nicht über FARC, Paramilitar, also dass die Bevölkerung ja attackiert wird.
Also das sind nicht eben Rebellen mit Gewehren und auf der Straße, sondern das sind in der Regel sind es friedliche Demonstrationen, die dann gewalttätig.
Genau, also das also auch in Cali so ein Regisseur mit wenig Arbeit hat so gepostet, ne? Also vorgestern, also die Polizei Militär war nicht dabei, ne? Und gab es einen Protest und es war friedlich. Aber wenn die Polizei dabei ist, dann es gibt, ne? Dann kommt in den Gewalt, so, manchmal, man weiß, ne, das gibt's immer infiltrierte Personen, die kann immer die Gewalt rufen und die Polizei reagiert entsprechend.
Inwiefern könnt ihr die aktuellen Entwicklungen auf dem Festival abbilden?
Also, es ist, ist nicht einfach, also, weil die Filme sind längst ausgewählt, nicht alle so politisch in diese Richtung. Wir werden mit verschiedenen Regisseuren auch für die Online-Interviews machen, dass wir also zusammen mit dem Film oder man kann Einführung von bestimmten Regisseur und Interview und dann man hört, man kann auch den Film gucken. Wir glauben, dass da wird auch, und wir werden auch ein oder andere auch fragen, dass diese aktuelle Situation von den persönlichen ne, Meinung, was ich sagen kann, so ein Regisseur aus Cali, die eigentlich wir wollten hier haben, ne, Johnny Hendricks, weil wir haben ihm gesagt, okay, wenn es geht, wir wollen, dass du hierher kommst. Aber es ist nicht realistisch und er hat also heute Abend geschrieben, weil ja, wir brauchen Material und so, er hat gesagt, hey, hier bei mir bombt, es ist schwieriger und er ist jetzt auf der Straße und dreht, was da in Cali passiert und er sagt, okay, ich hoffe, dass später ein Film kommen kann, ne? Was wir auch hoffen. Also wir werden auch mit ihm, er ist auch in der Diskussion, die wir geplant mit der Uni Tübingen, ich glaube, dieses Thema wird auch kommen. So in diese Richtung ist machbar, was filmen oder so, das finde ich schwierig. ob man parallel eine andere Diskussion baut. Wir sind momentan in den Limit von unsere wegen der Online. Weiß ich nicht, ob es machbar ist, dass wir eine andere Diskussion bilden. So.
Auf die Filme schauen wir gleich nochmal. Also nochmal vielleicht so zum Kolumbien als Filmland. Es war ja auch schon mal Schwerpunkt und du hast gesagt, die Filmförderung ist sehr gut eigentlich dort. Aber es ist ja auch, ne, man hat den Pazifikküste, man hat die Karibikküste, man hat viel Anden, also ein sehr, sehr vielfältiger und auch multiethnischer
Wüste,
Staat.
Wüste und so. Ja, also es ist ein vielfältiges Land. Da haben wir auch einige Filme dafür. Also Kolumbien war immer in unserem Programm. Wir haben sogar einen Preisträger von damals, La Sirga zum Beispiel im Programm, weil wir werden von einem Buch von Anna Buchhardt aus Universität Tübingen, Kino in Kolumbien, dass sie hat lange gearbeitet, also die Repräsentation der Gewalt in den kolumbianischen Kino. Und wir haben dann La Sirga nochmal geholt. Ist ein Film, die das Team mag, und war ein Publikumspreis, war in Cannes. Also ein von den Beispielen. Ne? Und dann du hast auch Monos, das ist dann ein der letzte kolumbianische Film, die in deutsches Kino letztes Jahr gestartet hat, aber dann mit der Pandemie wurde blockiert. Das ist mehr aktuell, das werden wir auch mit Philippe ein bisschen aktualisieren. Ist eine sehr visuelle, starke Film, auch wegen Entführung, Kultur, ne, von den Guerilla und so. Also, und dann klar, mit John Hendricks, er ist ein Vertreter sozusagen von den Pazifik und von den afrokolumbianischen Themen, hat schon einige Filme. Dann werden wir Chocor zum Beispiel sein von den Filmen, die im Programm ist. Candelaria ist es auch so, aber er hat in Kuba gedreht. Das ist ein bisschen anders, aber es geht so auch in den so Afro und ja, also wie gesagt, so viel mehr drin. Also haben wir auch mit Musik, ne, mit El Brujo, La Ballada del Brujo. Es ist thematisch auch wichtig, auch von der Region, ne, die Art, wie Musik wir macht. Also das ist, was wir zeigen können. Also unsere Programme ist es nicht größer als vorher. So. Ist eine Schnitte sozusagen, ne, und ist es ein Land, wie gesagt, das wir immer in Cine Latino vertreten haben, ist ein wichtiges Filmland in Lateinamerika.
Aber ein Querschnitt zeigt ihr und ein bisschen den Fokus dann auf die eher afro-kolumbianische Community, kann man das auch so sagen?
Afro-lateinamerikanisch. Ja.
Also da geht er dann noch weiter. Also es gibt nicht nur um die kolumbianische.
Ja, die Afro. Kolumbien war einfach zu binden, auch mit Brasilien. Also im Grunde haben wir in den letzten 2 Jahren, insbesondere aus Brasilien, Filme vom Afro-Brasilianer oder mit den, es ist in Brasilien, ich glaube mehr als in Kolumbien, ist eine sehr starke Bewegung, ist noch intern von Regisseurinnen auch, also gibt es auch innerhalb von den Bewegungen auch eine starke Gruppe von Frauen, auch so intellektuelle Filmkennerinnen, Kritikerinnen, die auch in Ausland bringen, Auswahl und Diskussion, auch mit Afrika. Also nicht nur, dass in Europa nimmt oder so USA, in die verschiedenen Festivals oder Universität, aber auch mit Afrika, diese Bindung, die eigentlich natürlich ist, ne? Also die sind aus Afrika gekommen als Sklaven. Da haben wir in den letzten 2 Jahren schon gezeigt, so von Brasilien, punktuell, aber dann wollten wir so mit Kolumbien, ein bisschen so Kuba, sogar mit Mexiko. Ne? Wir haben einen Dokumental Negre, das, wo so 3 verschiedene Frauen, die schwarz, man also ist nicht bewusst, das ist ein Minderheit, aber die in Mexiko auch schwarze Gruppe hat. Und die Regisseurin ist auch schwarz und von ihrer Erfahrung hat sie dann mit Frauen, die schwarz sind und dann ja, sie sprechen über was ist eine Schwarze in Mexiko. So, ne? So. Aber es geht immer so um Rassismus, um musikalische und auch so Koch, ne? Also alles Rache. Ne? Also in Kolumbien ist es sehr stark, wie sie die Rachen schneiden in verschiedenen Lokale. Es ist kulturell und dann klar, die Musik, ne? Hip-Hop oder wie El Brujo auch. Ja, wir versuchen innerhalb von diesen. Und die Uni in Tübingen hatte auch in dem Wintersemester dieses Thema gehabt. Das war ein guter Zufall, also muss auch sagen. Und dann haben wir dann mit denen eingebunden. Aus Brasilien gibt es auch Kurzfilme, eine Kuratorin, Tatiana Carvalho, gemacht haben. Und auch aus Kolumbien, Felipe, hat auch gemacht, also dass wir auch bringen. Wenn sich wirklich interessiert, gibt es so verschiedene Kurzfilme, Dokumentar, Fiction, Musikfilme. Also.
Der Blick aus Europa auf Lateinamerika, der geht ja doch eher in Richtung der indigenen, ja, Andinenbevölkerung oft. Wie ist da das Verhältnis denn zwischen der Afro-Latino-Community und den anderen indigenen Communities? Mhm. Gibt es da auch Spannungen dann? Oder?
Gute Frage. Also Spannung, also, so viel ich weiß, so, es ist immer, gut, die sind eigentlich in einigen Ländern nicht, ne, so Minderheit. Ne? Also wenn Afro-Kolumbianer oder Indigene oder in Brasilien, ne? Also ich sehe nicht Konflikt miteinander, also die sind eigentlich unterdrückt, entweder Rassismus oder wegen der Landwirtschaft oder ne, das wurden wir immer genommen oder insbesondere die indigene Communities. Also in Brasilien ist es ganz klar jetzt, ne, die sind attackiert, so, ne? Es gibt ein Massaker dort, ne? Also indigene Bevölkerung. Also miteinander glaube ich nicht, aber die sind Opfer von neoliberalen Regierung, die brauchte Boden, um zu verkaufen. Ja, also mindestens, ich kann auch bestimmte, so, weiß, glaube, Bolivien ist ein bisschen anders. Also gibt es eine winzige kleine schwarze Community, aber das sind dann eine Bevölkerung, die müssen die Macht wieder, ne, die Regierung wieder übernommen, ne, so nach einem Putsch, die vor 2 Jahren. So dann. Ja, ich kann, also ich kenne mich nicht so, aber ich sehe so zwischen denen keine so große, die sind unterdrückt eigentlich. Das ist was die beide.
Ja, wenn du sagst, ja, Bolivien, Peru, da ist ja die, es ist ja keine Minderheit, genau, die Indigenen, ne, genau, sondern da sind die ja die Mehrheit, aber sind trotzdem unterdrückt. Ja,
ja, ja, also ich finde, wir haben, also zu den Themen auch, also zum Beispiel Peru, ne, also sie waren auch auf der Straße, sie waren sehr mit den Demos und Protesten und so aber jetzt, ne, also das, ich habe so Chile genommen, weil es war die positive Resultat. Aber in Peru gibt's Wahl den nächste und es steht Keiko Fujimori da, also und die ganze Presse ist für Keiko Fujimori und sogar ein Vargas Llosa, ne? Also der Typ hatte sie an ein Symposium nach Ecuador eingeladen. Und sie kann nicht kommen, weil sie ist angeklagt und sie darf das Land, aber sie ist Kandidatin in den zweiten Runde. Das ist diese Verrückte. Ich hoffe, dass die in Kolumbien sie schaffen eine Änderung und ich hoffe, dass in Peru sie wählen den linken Kandidaten, die den großen Dämonium, ne, der Kommunist und so kommt alles. Ja, es gibt eine Macht von der Elite, die will nicht ändern und das. Bolsonaro ist so in Brasilien gekommen. Ne? Also Unterstützung für eine elitäre.
Aber ja, trotzdem mit vielen AnhängerInnen auch noch aus den ärmeren Bevölkerungsschichten. Ja? Also das, ja, ist gut, immer auch wieder die Frage, die wählen ihren eigenen Henker manchmal.
Ne? Ja, das ist, ich glaube, es ist immer schwieriger, wenn man hier redet, einige Leute, die nicht so nach zu Lateinamerika ist, ist klar, sagen ja selber schuld. Ne? Das kommt immer dieser Anspruch. Klar, das wurde gewählt, Ne? Also, ne? Nur man muss gucken, es ist, weißt du, den Fernsehen, den Zeitungen, die ganzen Medien sind Familiengruppe, sind sehr konservativ, die sind kein Informationsmittel mehr, die sind Teil von einem Kooperativ, weil die sind ja in den Agrobusiness, die sind Banken, die, weißt, die manipulieren und die Leute gucken Fernsehen die ganze Zeit. Du gehst in einen Café, da ist Fernsehen, gehst in ein Bar, du gehst in deinen Haarschneider, gibt es einen Fernsehen, da ist immer diese. Und die Leute, weißt du, ja.
Und ist schwierig. Plus noch dann auch diese Social Media und Fake News haben sie, glaube ich, in Brasilien ja auch perfektioniert, glaube ich, ne? Diese ja,
genau,
also, Informationsstreuung.
Ja, hier kommt teilweise auch, ne? Das Wahl dieses Jahr ist nicht so dramatisch, weil hier gibt es mehr Kontrolle oder so, aber es ist ja, man merkt, dass es schon gekommen ist. Klar, es ist ein Powermittel und wer gewinnt damit, ne? Wenn wir einen Trump, Bolsonaro und so sehen, es ist schwierig dagegen und zu kontrollieren. Ja.
Auch darüber gilt es zu sprechen und darüber werden Filme gemacht. Cine Latino, das 28. Cine Latino in Tübingen, das 18. Cine Español vom 2. bis 9. Juni in Tübingen, aber jetzt voraussichtlich vom 6. bis 9. in den Kinos und ja, aber vom 3. bis 16. Juni online. Fast alle Filme gibt es da auch noch zu sehen aus Lateinamerika und Spanien. Wir schauen nochmal auf die Filme. Wir hatten es ja gerade von den Protestwellen aus der Gegenwart in Kolumbien und in Peru und in Chile. Aber da kann man auch in die Vergangenheit schauen, denn es ist nämlich ein Film im Programm, der ja den peruanischen Che Guevara hier beleuchtet. Wer war das denn? Den kennt ja keiner. Ne? Che Guevara ist ein Idol für die ganze Welt, aber Hugo Blanco?
Ja, ich muss sagen, ich habe nur gehört, ich wusste nicht viel von ihm, muss ich ehrlich sagen. Aber es war gut, dass haben diese Film gesehen, die letztes Jahr auch kamen, auch viel online, von der Malena Martinez, eine Peruanerin, die in Österreich lebt. Und dann, also macht über das Leben von Hugo Blanco und lange Interviews mit ihm. Es ist interessant, weil es ist auch eine andere Generation und so ein wichtiger, engagierter Humanisten und Politiker, also Linke, die auch für die Agrarreform, auch Änderung in Peru bis heute, er lebt noch, ne? Also immer. Es ist schön zu hören, so ein alter Mann, die integral ist so bis heute und redet über, weißt du, Rechte, Ethik, die Rechte von der Bevölkerung und auf eine bestimmte Form und du sagst, okay, sein Gedanke, ein humanistischer Gedanke auch dahinter. Und, ja, wir vielleicht schaffen wir, dass die Malena noch kommen kann, das machen, gucken wir gerade, weil sie ist in Wien. Das wäre gut und das passt auch ein bisschen bei einem anderen Film, den wir haben, La Revolución y la Tierra von Gonzalo Benavente Seco. Da kommt Hugo Blanco auch da, also, aber es ist ein anderes Thema. Also die Filme ergänzen sich und gibt es auch einen anderen Blick auch in diese politische Situation. Also das wurde immer Änderungen, ne? Agrarreformen kommen, so, aber es klappt irgendwie nicht, dann, ne? Also, dann kommen wir zum Heutig wieder, ne? Also da sind zwei verschiedene Positionen jetzt da zum Wahl und dann eine Linke, ne? So, und ich finde diese Dämonisierung von der Linke, also in Lateinamerika wird immer so, das wird wie Venezuela sein oder Kommunisten, die reden, weißt, wer ist Kommunist heute? 2021. Aber es funktioniert für eine Mittelschicht, konservative Mittelschicht. Also, und weiß muss auch sagen, das haben wir diese Filme also letztes Jahr auch schon ausgewählt, ne? Aber die gibt es einen Dialog zwischen den Filmen. Sie sind anders, aber geht in dieselbe Richtung. Eine Änderung in diese Struktur, die Jahrhundert kommt, ne? Also die versucht wird. Ne? Und jetzt, ne? Also in dem Fall ist es auch entscheidend. Ne? Also wenn Sie für Keiko Fujimori entscheiden, dann ist die Sache runter. Ne? Also das ist ein Armutszeugnis von den ganzen. Und dann ist wirklich, dass eine Elite will keine Änderung. Also jemand gewinnt in diese Geschichte. Ne? So, das, und da ein, die wieder, ist besonders diese Zeit von Pandemie. Ne? Also was kommt nach der Pandemie? Ne? Die Wirtschaftssituation, also auch hier, aber ich stelle ja vor dort, ne? Was kommt noch? Es ist brutal. Was und die Unterbevölkerung ist, ne? Also sind die Zahlen, Totenzahlen ein großer Teil. Ne? Also das, ich glaube, von Peru, das sind beide Filme von Peru, zwei Dokumentar, ich finde sehr stark beide, sie sind verschieden, aber geht in einen bestimmten Rhythmus, Richtung, Entschuldigung.
Bei La Revolución y la Tierra ist ja auch das Spannende, finde ich, ne, dass das angestoßen wurde, diese Agrarreform von einem Militärregierung, die aber eine linke Militärregierung, sowas kennt man ja eigentlich auch nicht, man kennt ja Militär, Putsch oder Militärregime nur als rechte
Geschichten. Ja, genau. Also es ist, das ist die spannende und anders. Ne? Aber es auch geht in die Richtung. Das wurde in dem Fall, also eine von den Großänderungen ist die Agrarreform, ist immer ein Thema in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, die häufiger teilweise klappt, aber meistens nicht, weil das gibt immer eine Gegenreaktion, die nicht geändert wird. So, ne? Also in Brasilien jetzt ist es extrem, ne? Mit dem Feuer, mit dem indigenen Massaker. Es geht um Land. Und wer kauft dieses Land? Wer, also das ist dann der extrem anders. Also das gibt, redet nicht über Agrarreformen. Das ist Länder, Land für Spekulation und Abholz ist der andere Extrem. Ne?
Also. Und da gibt es dann den Support von der internationalen Konzernen halt auch.
Ne? Und dann also von der Regierung und von dem Minister. Also jetzt, vorgestern, es gibt eine Anklage gegen den Minister durch USA.
Die, ne? In Brasilien? Also
in Brasilien, ne? Weil klar, es gibt viele Holz, die nicht klar ist, von wo sie kommt, nach USA gekommen. Und über die amerikanische Regierung, dann muss von außen kommen. Es ist unglaublich. Aber in dem Fall, also, weiß, das ist immer bei, in dem Fall von Peru hat auch nicht geklappt, die Agrarreform. Ne? Und dann, also, braucht es sichere. Und jetzt, wenn eine linke Regierung kommt, schafft er oder nicht? Also, die Reaktion kann sein, dass es schafft, aber es wird, ne, eine große Reaktion geben. Man sieht schon von der zweite, von der Stichwahl. Ne?
Die ja auch dann während des Cine Latinos, ich glaube am 7. Juni ist die Stichwahl in
genau.
Peru.
Das wird noch aktueller. Also eigentlich der Hugo Blanco war geplant. Also Sonntag gibt es eine Diskussion in Stuttgart, die hätte ich schon gesagt, an den Tagen der Wahl. Ne? Aber das wird online geben. Ja, weil Stuttgart wird schwierig, dass wir das in Latino Stuttgart zeigen, wegen der Inzidenz dort. Aber die Diskussion wird auf jeden Fall, und ich sage ja, in den Tagen der Wahl.
Es bleibt spannend.
Genau.
Wir schauen auf weitere Filme des Cine Latino. Was, der Eröffnungsfilm ist ja auch immer noch mal so ein herausstechendes, ohne roten Teppich, ohne großen Empfang, ohne Gäste online. Ja. Aber trotzdem, warum habt ihr den als Eröffnungsfilm gewählt?
Ja, also es ist wieder so ein Dokumentarfilm. Ne? Es ist eine spanische Produktion, aber in Kuba, auch in Spanisch gedreht. Es ist eine sehr gute gemachte Dokumentar über sich selber praktisch, also die beiden Regisseuren, die Heidi Hassan und Patricia Perez, die Filmmacher sind, haben Film studiert und dann auf verschiedene Zeit das Land verlassen und hier in Europa, in Spanien und dann in der Schweiz oder wieder in Spanien. Und ja, also wie diese Freundschaft sich im Laufe der Jahre hält, also cinematografisch auch gedacht. Ich finde, dass also es ist ein so wie sagt Ode die Freundschaft sozusagen und auch diese im Ausland zu sein, ne, ein neues Leben anfangen und die verschiedenen Wege, aber die sich wieder zusammengetroffen. Und das ist ein Film, ich finde schon, dass das Team geguckt hatte und alle waren so begeistert. Und er ist keine große Dokumentarfilm, aber die, wir sagen, okay, die kommt gut an. Auch ein Doku von zwei Regisseuren über. Und so haben wir, und es ist ein der gute Film in unserem Programm. Ich muss auch sagen, dass die spanische Teil des Programms in Español, es war nicht gedacht, aber meistens sind sie in Java oder so mit frankreichischen Koproduktionen, so wie Josep, sind Trickfilme, die wir auch zeigen. Ja, also da sind die in verschiedenen Ländern, aber es hat sich dann entstanden. Also, ne? Man merkt, dass die Filmbusiness, klar, es gibt die Hauptproduktion, in dem Fall fast alle Spanier, aber die anderswo in andere Kultur behandelt und so. Auch in Iran, ne, zum Beispiel, ne, ein Blues para Terrain, zum Beispiel, kann ein iranischer Film sein. Das ist eine große Wirkung von dem Regisseur, dass er aus Spanien einen Film in Iran dreht. Die ästhetisch ist ein kleiner Hommage an die iranische Filme, die anders ist als spanische Filme, so allgemein.
So können Co-Produktionen eben auch ganz andere Kulturkreise nochmal ins Cine Latino Festival spülen.
Genau.
Du bist ja selber auch als Produzent fähig und tätig und blickst ja auch auf den Markt und so. Und welche Auswirkungen siehst du jetzt schon auch aus der Pandemie auf die Filmwirtschaft? Sowohl jetzt als aus kreativer Sicht als auch aus produktionstechnischer Sicht?
Ja. Also es ist schon langsam jetzt, die Festivals werden kommen, in der zweiten Hälfte des Jahres. Ne? Also, Berlin war online, aber die andere ist mir auch nicht alles ganz klar. Aber was wir erlebt haben, es war so hoch, runter. Man muss ziemlich viel Zeit und Geduld und in Kontakt mit den Partnern. Also so, ne? Und haben wir unheimlich viel Projekt bekommen. Weil die Leute, die Regisseure, also sind zu Hause, also viel Gedanken, viel so, dann kommt viel Projekt, aber das Geld ist nicht da, also aus Lateinamerika, so meisten. Zum Beispiel, wir haben zwei Projekte in Kolumbien, also zum Beispiel, dass ich mir die Verbindung mache. Ein soll nächsten Monat anfangen zu drehen. Also, weiß die Casting ist schon gemacht, die ganze Geld ist noch nicht drin und ist jetzt ist die große Frage, ob es geht oder es geht nicht, ne, ob man verschiebt oder so. Ne? Und es gibt dann andere Projekte, die verschoben wurden. Also das würde dann nächstes Jahr, man muss gucken, wann. Aber wir haben dann klar gesagt, okay, wir sind dabei. Wir beide Projekte müssen wir noch Geld hier finden. Ne? Und das ist, ich glaube, es gibt viele Projekte, die suchen Gelder hier. Es gibt ein paar Länder, wo Kolumbien ist auch ein davon, Brasilien sowieso, also die machen alles kaputt, was Filmförderung geht, wo kaum Geld da ist. Da manchmal ist es schwierig, dass du anfängst, hier Geld zu suchen, wenn in dem Land, wo gedreht wird, kein Geld ist. Aber es gibt viele Co-Producer-Meetings oder Laboratorios, also Workshops für Projektdevelopment, wo ich manchmal auch als Experte bin. Meine Rate an den Produzenten und Regisseur, dass sie gucken, dass die Projekte weiterentwickelt werden oder dass sie unterwegs sind bei Entwicklungs, ne, also Workshop für Entwicklung von dem Projekt und auch für Co-Producer-Meetings. Auch wenn sie Geld jetzt nicht haben, aber es kann sein, dass nächstes Jahr anders wird, dass das Projekt auf dem Markt ein bisschen läuft. Ne? Also, dass er in Bewegung, auch wenn das Geld nicht da ist. Und dann gibt es immer den anderen Teil, mit wem wir viel zu tun jetzt gehabt haben, sind die World Says, ne, die überlegen viel mehr, welche Filme sie nehmen oder nicht, weil die Kinos sind zu, ne, die Festival macht viel online. Viele haben Filme durchgehalten letztes Jahr, also und warten, was passiert mit Cannes oder mit Berlin oder mit Locarno. Ne? Also, letztes Jahr gab es kein Locarno-Filmfestival, Cannes war nur online, klein. Also, dieses Jahr gibt es andere Perspektive. Es gibt viele, die gehalten haben, also Produzenten und auch World Says. Jetzt, ich schätze, man merkt schon, dass es ein unheimlich viele Filme, die fertig sind und finden nicht Platz in alles. Also, in wenigen Tagen kommt die Auswahl von Cannes und dann würde die andere nachher kommen. Also es ist, und dann wer überlebt, ne, welche Produktionsfirma überlebt und welche World Series überlebt, es ist alles ein bisschen noch nicht ganz klar, wie nach der Pandemie wird, also wie viel online sein wird und wie viel präsenzial, also, ne, und ob die online sich lohnt, ne, also das ist nicht 100% klar. Für den, die verkauft oder für die, ich stelle dir vor, für die Regisseure, ne? So wie jetzt in Latino gibt es andere. Wir machen, leider können wir nicht viel, wenn ein oder andere holen. Dann machen die einen Film, der Film geht in die Welt rum, aber sie sind zu Hause. Also für die Regisseure, es gibt Regisseure, die wollen sowieso in die Plattform, Netflix oder so, so das ist okay, aber einen großen Teil wollen. Ne, nach Tübingen kommen, nach Berlin oder nach irgendwo mit dem Publikum zu diskutieren, andere Kultur, ne, die Filme, die hier in Tübingen angenommen wird anders in Asien oder sogar in Lateinamerika, in andere Länder. Ne? Also ein peruanischer Film wird anders in Argentinien oder in Brasilien genommen, also auch wenn lateinamerikanische Filme sind. Die verlieren diese lebendige Teil. Ne? Also das ist alles, noch nicht alles durch, ganz klar. Aber Geduld und dranbleiben und gucken, wie man da durchgeht.
Ihr tut alles dafür, dass es erhalten bleibt, indem ihr Cine Latino auch 2021 hier in Präsenz erscheinen lasst. 2. bis 9. Juni war geplant, jetzt ist es 6. bis 9. Juni im Kino Museum, 3. bis 16. dann online. Und es gibt auch das Rahmenprogramm und den Open Festival Space, ja?
Genau, also das ist auch in dieser Geschichte ein Glück für uns, dass wir den Open Festival Space in dem Biergarten, dann Casino, wie letztes Jahr also wieder machen, auch mit Filmvorführung, haben wir ein bisschen früher eingesetzt. Also von Donnerstag geht es bis Mittwoch, also verschiedene Programme, Kurzfilme aus Mexiko, aus Kolumbien, aus Brasilien und Dokumentarfilme. Es gibt Samstag auch Musik, DJ, mexikanisch Essen. Es ist, dass man auch ein bisschen erleben kann, ne? Festival-Atmosphäre. Wenn online macht, du hast das nicht. Ne? Und das ist so ein Treffpunkt, also für uns, für Cine Latino oder für die lateinamerikanische und für die normale Publikum, die, ne, möchten jetzt raus und alles kontrolliert und so sich treffen. Wir freuen uns, dass es machbar wird und das ist der Punkt, dass wir Open Festival Space machen können, teilweise im Kino auch machen können und die online so, ne, das. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir durchziehen. Wir haben Glück in Unglück gehabt. Und ja, und
die physischen Gäste werden wahrscheinlich eher rarer sein. Vielleicht klappt es ja nochmal, aber
online. Wir bemühen uns jetzt die nächste
Diskussion wird klappen. Vielen Dank, Paolo, dass du da warst. Ich wünsche euch und uns allen ein tolles 28. Cine Latino, 18. Cine Español.
Ich bedanke mich auch und also wir werden immer die Infos aktualisieren, sogar für die Online und für die Kinoveranstaltung.